Ich bin, haben wir letzte Woche gehört, derjenige, als der ich mich erweisen werde, so hat sich Gott dem Mose vorgestellt. Und die Entdeckungsreise des Mose mit Gott und das Volk Gottes mit Gott ging weiter. Gott stellt sich seinem Volk vor und ich möchte uns heute sozusagen Mut machen, einmal zu überprüfen, in welcher Weise wir von Gott denken. Weil das, was wir denken, die Spur legt für das, was wir tun. Unser Denken im Innersten bestimmt, wohin wir unser Leben richten. Ein Wort, das in den letzten Jahren sehr modern geworden ist, ist in der therapeutischen Situation das Wort des sogenannten Reframing. Das bedeutet, dass man das Erlebte seines Lebens, Erfahrungen, gerade auch kritische und schwierige Lebenserfahrungen, in einem neuen Rahmen sozusagen einspannt, mit einer neuen Rahmung versieht und damit auch vielleicht zu einer anderen Ansicht der Dinge kommt. Gestern in dem Mentorenseminar, das in Ingolstadt angeboten wurde, an dem einige aus der Gemeinde teilgenommen haben, weil ich war auch dabei, gab es einen interessanten Satz, das ist sehr steil, wo jemand sagte, nicht das, was wir erleben, prägt uns in unserem Leben, sondern die Schlüsse, die wir selbst in uns zu den Ereignissen unseres Lebens ziehen, sie sind entscheidend für das, was wir tun, denken, fühlen, für die Verhaltensweise von uns. Und deshalb auch heute Morgen so ein erster Impuls, die Einladung, einmal über den Rahmen, in dem wir denken, nachzudenken. Wir haben durch Lisa Fleming diese zwei kleinen Episoden gehört. Dieser kleine Junge, der groß und stark und ein mächtiger Ritter werden wollte. Und in seinem Rahmen ist bei Größe und Stärke und Rittertum einer, der über mir ist, gar nicht vorgesehen. Brauche ich auch nicht, denn ich bin ja groß, stark und selbstbestimmt. Und so manches Mal ist es dann so, dass wie dieser kleine Junge auch, der Leon dann nur mit Zähne knirschen, das akzeptiert, also meinetwegen. Und vielleicht, das kam ja auch in der Intonation durch, vielleicht, so trotzig wie er es zugab, vielleicht denkt er ja heimlich, wenn ich richtig groß bin und wenn ich richtig stark bin, dann brauche ich den doch nicht. Und so sind wir Menschen. Wir haben meist hinter dem, was wir so offiziell denken und was wir auch so offiziell sagen, da gibt es so eine, ich nenne es mal jetzt einfach in einem Wortspiel, unheimliche Wirklichkeit, die uns bestimmt. Unheimlich deshalb, weil die anderen kriegen sie schon längst mit. Es gibt so einen Satz, der heißt, ich kann nicht hören, weil was du sagst, weil ich sehe, was du tust. Das heißt, das, was wir leben, wie wir leben, was sichtbar wird, ist Ausdruck unseres eigentlichen Kompasses in uns. Das, was wir tun und was wir leben, ist eigentlich die Sprache der Werte, die in uns ist. Ich starte heute Morgen bei dem Thema Gott ist der Herr mit dem Wort aus dem dritten Buch Mose, selten zitiert, drittes Buch Mose, Kapitel 18. Wer sein Handy dabei hat, muss jetzt die App finden, wo die Bibel ist und dann zum dritten Buch Mose scrollen. Bitte schaltet euer Handy jetzt ein und beginnt mit dem Scrollen. Und die die Bibel in Blattform dabei haben, sind schneller drauf. Die können das gleich aufschlagen auf Seite 154, jedenfalls in meiner Bibel. Also, drittes Buch Mose, Kapitel 18. Da heißt es, der Herr sagte zu Mose Folgendes, rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, ich bin, der Herr, euer Gott. Nun würden wir sagen, das ist nichts Neues. Das hat sich schon so angebahnt. Als ich diesen Text zum ersten Mal in meinem Leben las, hat er mich umgehauen. Weil hier eine Tönung reinkam, eine Art, wie Gott mit seinem Volk redete, die mich auch in meiner gewohnten, trainierten Weise zu denken und zu überlegen und zu reflektieren und als, sage ich mal, Kind oder Spätkind der 68er aufgezogen mit Problembewusstsein, bloß keine Lösung, also Problembewusstsein, Deutsche haben nur Problembewusstsein, Lösung haben die Amerikaner, aber wir haben nur Problembewusstsein. So bin ich groß geworden. Wer Lösungen anbietet, ist auch heute noch so, könnt ihr im Fernsehen fast jeder Talkshow gucken, wer heute mit Lösungen öffentlich daherkommt, ist verdächtig. Und von dieser Prägung her hat mich dieser Text richtig überrascht. Er beginnt, wie auch beim letzten Mal, Gott sucht die Nähe zum Menschen. Ich unterstreiche immer wieder mal was, was wir das auch dann vielleicht nochmal wieder hören. Gott spricht den Menschen an. Das ist in der Regel der Beginn dieser Beziehung zwischen uns und Gott. Ausdruck der lebendigen Beziehung zu Gott ist, dass in der Regel Gott immer zuerst redet. Gott spricht uns an. Gott liebt uns und sucht den Dialog mit uns. Gott redet zu uns und Gott spricht auch zu dem Mose. Gott redet dem Mose an und sagt, was ich dir jetzt sage, gib nachher den Israeliten weiter. Und du sollst Folgendes sagen: Ich bin der Herr, euer Gott. Und dann fährt Gott fort, ihr dürft nicht tun, was man in Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt, noch was man in Kanaan tut, wohin ich euch bringe. Ihr dürft nicht nach ihren Sitten leben. Meine Gebote sollt ihr erfüllen und meine Satzungen befolgen, um nach ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Beobachtet also meine Satzungen und meine Gebote. Wer sie erfüllt, wird durch sie leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Was mich überrascht hatte damals in dieser ersten Begegnung, auch im weiteren Lesen des Kapitels, ist diese stereotype Formulierung, die wiederkehrt, wenn so Satzungen, wenn Hinweise zum Leben, wenn Anweisungen Gottes weitergegeben werden, dass Gott in der Regel in vielen dieser Anweisungen überhaupt keine Begründung gibt. Wir sind ja moderne Leute heute. Wenn wir die Bibel so lesen, uns ist ja immer so eine Frage mitlaufend, spätestens seit Freud, seit Sigmund Freud, warum? Die Deutschen leben im Schatten des großen Warum. Warum ist das so? Ja, selbst Kinder, die noch gerade das Reden lernen, haben schon sozusagen den Freud in sich. Warum? Warum scheint die Sonne? Ja, weil da oben jetzt die Sonne so hell ist und keine Wolken davor sind. Warum? Ja, der Wind hat heute Pause. Ja, warum? Und dann merkt man, man kriegt richtig Mühe. Irgendwann, das ist halt so. Oder man lenkt das Kind, geh spielen. Ja, weil man merkt, irgendwo in der Klasse habe ich dann auch nicht mehr aufgepasst. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Warum? Und das ist uns menschlich ganz tief drin. Auch als Erwachsene. Warum? Ich merke, wie ich geprägt bin, vielleicht sind es viele andere auch. Wir brauchen in der Regel eine Erläuterung, eine Erklärung, wozu und warum etwas getan werden soll, damit es uns vielleicht leichter wird, das dann in diesem Sinne zu berücksichtigen oder zu machen. Warum? Aber Gott gibt keine Erklärung. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Herr, euer Gott. Und immer wieder so am Ende, ihr sollt danach wandeln. Ich bin der Herr, euer Gott. Und dann erst schiebt er ein, im zweiten Durchgang, wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Ihr gewinnt Lebensqualität, wenn ihr euch daran haltet, an das, was ich euch sage. Ich bin der Herr. Dieser Text ist für mich deshalb so was faszinierend, weil in diesem Text die ganze Spannung steckt, in der wir heute als moderne Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts ja auch leben. Nämlich, ihr dürft nicht mehr tun, wie man in Ägypten gelebt hat. Ihr dürft nicht so leben wie in dem Land, wo ihr gewohnt habt und wo ihr auch Gewohnheiten aufgenommen habt aus der Umgebung, in der ihr wart. Okay. Bei manchen Dingen fällt uns das dann leicht, wo wir sagen, ich bin sowieso froh, wenn ich das dann nicht mehr machen muss und das Essen da, keine Ahnung, irgendwie so Kürbissuppe, die es da bei den Ägyptern gab. Mann, bin ich froh, dass der Herr mich da rausgeführt hat. Und andere vielleicht Festtage, die waren ja so furchtbar, da bin ich aber froh. Und auf der anderen Seite sagt Gott, in das Land, in das ich euch führen werde, Klammer auf, Klammer zu, da gibt es auch Menschen, die Gewohnheiten haben. Da gibt es auch Sitten und Gebräuche. Da gibt es auch Menschen mit vorfindlichen anderen Lebensweisen. In das Land, in das ich euch dort bringe, gilt die gleiche Regel. Ihr dürft nicht so leben wie die. Und das macht die Spannung aus, in der wir auch heute stehen. Wir sind mitten in einer Welt, in der Gott ein ähnliches Rahmenwerk uns zumutet, indem er sagt, ich möchte nicht, dass ihr so lebt, wie man hinlänglich in eurer Umgebung es gewohnt ist zu tun. Und die Begründung damals wie heute ist dieselbe, dass er sagt, ich bin der Herr. Und darüber nachzudenken lohnt sich noch ein wenig. Was heißt das, wenn Gott das so begründet? Ich bin der Herr. Wir mucken da innerlich vielleicht schnell auf und denken, ja, kann man das heute so sagen? Ist das noch angemessene Sprache? Kann man das nicht im Teamwork lösen? Muss man da nicht irgendwie anders aufeinander zugehen? Herr. Wir können einmal darüber nachdenken, wie das Wort Herr in Deutschland entwertet worden ist. Da gab es die Herrenrasse, da gibt es die Anrede von Herr, die wird dort kaum noch benutzt. Wenn ich heute einkaufen gehe, trotz meiner weißen Haare und meines weißen Bartes und meines gezeichneten, vom Leben gezeichneten Gesichtes, werde ich hemmungslos von jungen Leuten geduzt. Kauft man sich einen Computer, ist man gleich du, beim Handy ist man gleich du, bei Möbeln ist man ihr, aber nur weil die Frau dabei ist, wird man in der Mehrzahl angesprochen. Ich denke schon, okay, der meint mich, aber war nichts mit Ehrfurcht, sondern war die Frau dabei. Herr. Das Wort, selbst der Chef, ist nicht der Herr Doktor sowieso, sondern der Chef. Und im Schwabenländle ist man geschickt, man macht hinten noch ein Lö dran. Da ist bloß Chefle. Oder Chef. Der wird entpersönlich, weil das hilft mir, ich muss dann nicht sozusagen persönlich reagieren. Sprache verrät uns. Wir haben es nicht gerne, in einer Sprache uns auszudrücken, in der deutlich wird, es gibt eine Hierarchie. Wir suchen die Augenhöhe. Und wenn ich das so sage, ist das jetzt alles ja nicht böse und so weiter. Ich will nur einfach deutlich machen, wie schwer wir uns damit tun, einen Gedanken an uns ranzulassen, wo die Bibel von Gott als Herr redet. Und ich rede deshalb darüber nicht mit einem Ton, den will ich total vermeiden, des Vorwurfs, sondern eher sozusagen des Mitgefühls und der Empathie, weil mir das ja genauso geht. Wir haben es hier nicht leicht, uns diesem Thema zu nähern, diesem Titel Gottes, er ist der Herr. Das ist uns in unserer speziellen Geschichte fremd geworden. Es gibt sicherlich andere Kulturen, in denen das noch lebendiger ist und auch irgendwie anders gefühlt ist. Aber in unserer deutschen Geschichte, wir tun uns auch gerade in den Nachkriegsjahren sehr schwer damit. Sehr schwer damit. Und wir haben sozusagen es zu den sogenannten flachen Hierarchien kommen lassen, was nicht unbedingt schlimm ist, weil es aber auch unserer gesellschaftlichen Situation entspricht. Und dennoch, es macht uns am Ende eine Schwierigkeit, nämlich, dass es uns schwerfällt, eine Anweisung allein als Anweisung schon entgegenzunehmen. Ein wenig geübter ist man eventuell, wenn man ein Navigationssystem hat, in einer Stadt fremd ist und man sich ständig sagen lassen muss, wohin man fahren und abbiegen soll. Das übt es ein klein wenig ein. Aber ansonsten gibt es relativ wenig Übungsfläche. Herr, es ist uns verloren gegangen. Wir haben Entartungen und Verzerrungen vor Augen. Wir reden vom Herrgott. Aber so richtig autoritativ ist das nicht. Hat der Herrgott, da hat er uns wieder neibrezelt. Wer ist es? Könnte man übrigens gut fragen, als missionarischen Einstieg. Wer ist denn das, wenn du von dem redest? Der Herrgott. Oder Aussprüche von Herr Jemine. Herr Jesus mein Nein, heißt das ausgeschrieben. Damit wird deutlich gemacht, also mit Herr ist bei dir sowieso nicht, zumindest bei mir nicht. Also Herr Jemine, so Formulierung. Gott stellt sich dem Mose und dem Volk vor und sagt, du sprichst das Volk an und sagst, ich bin der Herr, euer Gott. Und deshalb lohnt es sich darüber einmal nachzudenken, wie ist dieser Herr? Welchen Rahmen oder wie können wir neu diesen Rahmen des Herrseins Gottes füllen? Vielleicht kriegen wir diesen Rahmen heute ja gar nicht mit einem Bild gefüllt. Aber wir wollen damit beginnen. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott, dann macht er zunächst einmal damit deutlich, ich bin euer Gegenüber. Und ich bin als Gegenüber in einer Haltung und in einer Situation, die euch gemacht und geschaffen hat als Schöpfer der Welt und des Universums. Und ich habe, wie es dem Wort Herr sein innewohnt, ich habe Autorität, Verfügungsgewalt und Macht, auch meinen Willen durchzusetzen. Wer Herr ist, verfügt in der Regel auch über die Mittel, seinen Willen gegen den Widerstand der anderen durchzusetzen. Das gehört zum Herrsein inhaltlich dazu. Ein Herr, der an dieser Stelle diese Kraft und Mittel und Macht nicht mehr hat und ausübt, das ist im Ende kein Herr. Das ist, ja, da gibt es jetzt verschiedene sprachliche Ausdrücke für, wir lassen das. Das ist jemand, der sich jedenfalls nicht durchsetzen kann, ein Pantoffelheld, ein Lorle, ein, keine Ahnung, halt jemand, der nicht hinsteht, der keine Kraft hat, der nichts auf die Reihe bringt. Aber Gott sagt, ich bin der Herr und ich habe Macht und Kraft und ich bin euer Gott. Es gibt Menschen, die füllen ihr Herrsein, auch Chefs, die füllen ihr Herrsein mit überraschenden sozusagen Haltungen und Verhaltensweisen. Wenn ich fragen würde, eine Rundfrage unter uns machen würde, ein guter Chef, was macht einen guten Chef aus? Dann merken wir relativ schnell, ein guter Chef ist jemand, der auf sein Chefsein nicht pocht und es mit Schild an der Brust vor sich herträgt und Huldigungserweise aller Art erwartet, sondern ein Chef ist jemand, der weiß, dass er es ist, aber eigentlich unter seinen Mitarbeitern lebt und wirkt so, dass es einerseits den Mitarbeitern gut geht und die Interessen und Ziele des Unternehmens durch seine Mitarbeiter gerne und froh erfüllt werden. Diese Tage sind bei mir in der Wohnung die Fensterläden ausgebaut worden, weil die jetzt gestrichen werden. Morgens um 8 kamen die Handwerker, klingelten. Das Erste, der reinkam, war der Chef selbst. Hinter ihm seine Mitarbeiter, aber der Chef klingelte und entschuldigte sich als Erstes, dass er ein paar Minuten zu spät gekommen ist. Das hat mich überrascht. Und er war derjenige, der die Läden abgemacht hat. Die Mitarbeiter haben sie nur in Empfang genommen. Das fand ich überraschend. Habe ich auch gesagt, das finde ich aber überraschend. Das sieht man selten, dass ein Chef selbst zupackt und die Dienste und die Handgriffe tut, die eigentlich die Mitarbeiter tun sollten. Er lachte verschmitzt und ich glaube, er war auch ganz froh, dass ich es bemerkt habe. Gott stellt sich seinem Volk so vor, ich bin der Herr, euer Gott. Und er steckt den Rahmen ab, zunächst einmal, indem er negativ sagt, bitte lebt nicht so, wie ihr es gelernt habt in Ägypten, wie man es dort tat, und lebt bitte nicht so, wie das Land, wie in dem Land es geschieht, wohin ich euch bringen werde. Und die Begründung ist eigentlich eine Beziehungsbegründung, eine qualitative Begründung in der Weise, dass Gott sagt, weil, wir können das hervorsetzen, weil ich euer Gott bin. Wir kommen der Spur näher. Wir formulieren es noch ein wenig weiter um. Wenn ich der Herr euer Gott bin, wenn ich der Herr wahrhaft und wirklich euer Gott bin, wenn ich der Herr, euer Gott bin, dann hat das zur Folge, weil ihr mich kennt und weil eben ich euer Gott bin, dass ihr anders leben müsst als die anderen, die mich nicht kennen. Dann kann, darf und muss das einen Unterschied machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und weil das so ist, sollt ihr anders leben. Beobachtet meine Satzungen und meine Gebote. Wer sie erfüllt, wird durch sie leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Warum, möchten wir wieder fragen, und mich erinnerte im Laufe meines Lebens in der Erziehungsarbeit mit unseren Kindern dieser Text immer wieder an diese Situation, dass Gott sagt, ich bin euer Gott, Klammer auf, Klammer zu, Punkt. Manchmal war es bei uns in der Familie so, dass die Kinder, machen sie ja, müssen sie ja auch machen, wenn sie sich sozusagen selbst entwickeln wollen, Kinder loten immer aus, wo die Grenze setzt. Und versuchen immer rauszukriegen, ob man die Grenze noch ein bisschen verschieben kann oder überspringen kann. Und so manches Mal kam dann so eine Situation, nicht oft, manches Mal kam so eine Situation, wo man dann irgendwo merkte, mach das bitte, warum? Und ist ja gut, dass die Kinder nicht immer mitkriegen, dass man selber manchmal so Experimente startet und sich nicht genau sicher ist, ob das auch klappt. Und dann habe ich mal so mich innerlich darauf verstellt und gesagt, ich argumentiere jetzt mal göttlich, weil ich es gesagt habe. Also Gott sei Dank ist das gut gegangen. Das war in unserer Familie das ultimativ letzte Wort. Ich bin damit sehr, sehr sparsam umgegangen, um es nicht zu inflationieren. Weil, und das war dann auch ausreichend, weil ich es gesagt habe, war nach vielen Erläuterungen und Erklärungen sozusagen der letzte Punkt. Und darin lag und liegt eigentlich eine Beziehungsbestimmung. Unausgesprochen heißt es, weil ich der Vater bin, weil ich letztes Sagen habe, weil ich älter bin, weil du mein Kind bist, weil ich manches übersehe, was du nicht siehst, und weil ich dir viele Dinge tue und ermögliche und ich dich jetzt einfach bitte, dass du etwas machst, was mir hilft und was mir dient und was für uns als Gesamtfamilie jetzt in dieser Situation gut ist. Das erklärt man seinen Kindern natürlich nicht so, solange würden die gar nicht zuhören. Also verdichtet man das Ganze, weil ich es gesagt habe. Gott tritt seinem Volk so gegenüber, dass er deutlich macht, das, was ich von euch möchte, ist im Endeffekt an dieser Stelle in der Beziehung begründet. Wenn ich und weil ich euer Gott bin, bin ich der Herr. und ich gebe den Rahmen vor, der gilt. Nun schlucken wir alle mal zunächst unseren modernen Widerstand runter und sagen, okay, jetzt, wir antworten noch nicht sofort, jedenfalls nicht laut. Wir atmen weiter ein und überlegen uns, was steckt dahinter, wenn Gott so redet? Wir können ja unsere moderne Denke nicht einfach nur irgendwie wegschütteln. Wir haben sie ja in uns, sie ist ja bei uns. Und ich lade euch ein, weiter zu blättern oder zu scrollen zum Sprüchebuch. Sprüchebuch Kapitel 4, ab Vers 20. Sprüchebuch Kapitel 4, ab Vers 20. Achte, mein Sohn, jetzt bitte ich um Entschuldigung, die Bibel redet da männlich, da sind natürlich auch die Mädels mit gemeint. Man könnte also lesen, achtet, meine Kinder, auf meine Worte. Meinen Reden wende euer Ohr zu. Anmerkung Nummer 1. Wer gehorsam im Kontext mit Herr sein und Anweisungen beobachten und Gebote erfüllen, wer gehorsam lernen will, muss sozusagen dem deutschen Wortstamm des Wortes gehorsam auf die Spur kommen. Es hat etwas mit Horchen und Hinhorchen und Zuhören zu tun. Im Englischen gibt es für diesen Vorgang zwei Begriffe, nämlich man kann hören und zuhören. Hear and listen. Listen heißt hör zu. Lass nicht nur die Geräusche an dein Ohr ankommen, bla 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 bla, sondern stell auf Empfang, dass dein Intellekt mit dabei ist und du den Inhalt meiner Rede erfasst. Wenn ihr auf mein Wort hört, achtet meine Kinder, achtet meine Mädels und Jungs auf meine Worte, hört zu. Hört zu. Lasse sie nicht aus den Augen. Also wer gehorchen will, muss zuhören und muss hingucken, muss bewusst draufschauen. Muss ich klar machen, was der Wille Gottes ist, was der andere sagt. Lasse sie nicht aus den Augen. Führe sie dir innerlich in Erinnerung. Und ich weiß nicht, wie ihr denkt, ob ihr auditiv denkt, also so eher vom Hören, ob ihr Worte hört, oder ob ihr bildhaft denkt. Es gibt also unterschiedliche Typen. Hier heißt es, lasse sie nicht von den Augen, wie geschrieben, wie gemalt. Lass dir die Worte Gottes immer wieder einmal vor die Augen kommen. Wozu? Damit sie sozusagen mein Bewusstsein, meinen Geist, mein Intellekt ansprechen. Bewahre sie mitten im Herzen. Oh, wir lieben es, wenn die Bibel so redet. Weil wer weiß schon, was das Herz ist? Na, da können wir doch. Ja, natürlich, wir bewahren im Herzen. Bloß gut, dass ich kein Herzchirurg bin, da müsste ich suchen. Oder ja, wo ist denn das? Kurze Rede, ganz klar erklärt, ganz kurz. Alles, was in der Bibel Herz ist, ist bei uns in Europa in der Regel das Hirn. Ja, der Hebräer hat mit dem Herzen gedacht und wir machen das mit dem Kopf. Also, das heißt, alles, was ich dir sage, alles, was du hörst, alles, was mir wichtig ist, sagt Gott, ich möchte, dass du das in deinem Kopf bewegst. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, dass das bei dir bewusst eine Rolle in der Auseinandersetzung von Werte und Entscheidungen spielt. Denn, und jetzt kommt eine Begründung, wer meine Worte hört und sie tut, oder wer meine Worte gefunden hat, für den sind sie Leben und für den ganzen Körper Heilung. Sie tun uns in leiblicher und in seelischer und auch im Hinsicht auf die Zielführung unseres Lebens, Werteorientierung und Ewigkeit sogar, tut uns das Wort Gottes gut. Wir haben ja oft den Eindruck, wenn uns jemand mit einem Anspruch entgegentritt, ja, dass meistens der Anspruch, die Anweisung etwas ist, was uns in unserem Leben beeinträchtigt. Wir haben den Eindruck, dass wenn uns jemand etwas sagt, er uns damit in die Suppe spucken will.
Er möchte das Leben eng machen. Irgendwie ist er unheimlich oder heimlich dagegen. Und alles, was mir als Anweisung und Gebot entgegentritt, ist emotional wie in einem Reflex in mir zunächst einmal auf Abwehr gebürstet. Ich mag das nicht. Sich etwas sagen lassen, schwierig, sehr schwierig. Aber wenn wir hineinhören, dann entdecken wir, dieser Herr redet von sich und seinen Geboten, indem er sagt, also, wenn ich euer Gott bin, bin ich Herr. Und das, was ich euch dann sage an Geboten und was ich euch als Wegführung mitgebe, und ich sage euch, euer Weg ist ein anderer Weg als die Umgebung, in der ihr lebt. Wenn ihr meine Gebote hört, wenn ihr meinen Anweisungen folgt, ihr sollt wissen, sie sind für euch als Menschen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, sie sind für euch gut. Sie sind für euch gut und sie tun euch gut. Sie tun euch gut. Heute sind wir wieder da, durch die Entwicklung in der Wirtschaft, dass wir von säkularer, von wirklich weltlichen Untersuchungen, von der weltlichen Seite her wissen und beschädigt bekommen, wie gesund es für eine Gesamtgesellschaft ist, einen Ruhetag in der Woche zu beherzigen. Untersuchungen haben ergeben, dass dort, wo in Gesellschaften konsequent der siebte Tag als Ruhetag abgeschafft wurde, die Gesundheit der Gesellschaft sozusagen schlechter wurde. Nun kommt die säkulare Szene nicht auf die Idee zu sagen, ja, das liegt daran, wir haben das erste Gebot, den Schabbat sozusagen zu beherzigen. Wir haben die Sonntagsruhe verletzt und verwundet. Aber wer in der Dienstleistung arbeitet, weiß davon ein Lied zu singen, wie viele sogenannte verkaufsoffene Sonntage am Ende dafür sorgen, dass der gesamte Rhythmus von Arbeit und Erholung immer mehr verloren geht und immer mehr sozusagen Menschen unter Stress geraten und krank werden. Gottes Gebote helfen und dienen dazu, dass wir uns an der Stelle orientieren und wohlfühlen, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass es uns gut geht. Der Herr, der uns entgegentritt, sagt, welcher Gesinnung er ist. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte uns sozusagen Leben geben und dafür sorgen, dass das Leben gelingt. Ein dritter Text. Und dann schwenken wir zum Landeanflug ein. Epheserbrief, Kapitel 4, Abvers 17. Wie ich schon eingangs sagte, wir werden mit diesem Predigt heute und dem Herrsein nicht alles erschlagen. Ich verkürze jetzt diesen Weg, indem ich eben deutlich schon mal mache, Jesus Christus ist der Herr in der Neuen Testament angenommen durch die Gemeinde. Und von Jesus Christus wird hier, das dem Sohn Gottes, als Herr gesprochen. Das kriegen wir sicherlich in der anderen Predigt noch mal genauer. Aber ich nehme diesen Text einfach mal mit hinein, um uns zu helfen, die Frage und den Rahmen neu zu denken. Wenn Gott uns Herr als Herr entgegentritt und uns in seinem Wort Weisungen und Gebote mitteilt. Wie lebe ich da? Wie kann ich damit umgänglich leben im Alltag, sodass ich damit heute klarkomme als Zeitgenosse in dieser Gesellschaft? Und Paulus schreibt dort in Kapitel 4, Abvers 17, so sage ich denn und beschwöre euch im Herrn. Im Herrn. Was heißt das? Das hebräische Denken geht davon aus, dass das Wort Gottes, wenn es ausgesprochen wird, wie jedes andere Wort auch, sozusagen eine Wirkung erzielt, die man sich räumlich vorstellen kann. Uiuiuiui, ist schwierig. Also wir versuchen das nochmal. Das bedeutet, das, was ich sage, setzt etwas in Gang. Das kennen wir. Erinnert euch an die Zeit, als er euch endlich mit roten Ohren sagte, dass er dich mag oder liebt. Oder willst du meine Frau werden? Oder modern gesprochen heißt es ja, willst du mich heiraten? Fragt sie ihn. Gibt's ja auch. Bist du schon so weit? Keine Ahnung. Diese Worte und andere Worte machen mit uns etwas. Manche haben diese Worte in der Biografie ihres Lebens in negativer Weise gehört. Lass das bloß liegen, das geht sowieso kaputt, wenn du das anpackst. Lass es, du bist ein Tollpatsch. Du bist ein Tu-nicht-gut, Versager. Diese Worte haben tiefe Wirklichkeiten in unserer Seele hinterlassen, haben Spuren eingegraben. Diese Worte, obwohl sie nur Worte sind, akustische Vertonungen, wenn wir so wollen, haben eine Wirklichkeit in mir und um mich herum erzeugt, die mich fast immer in dieser Haltung nachher auch so leben lassen, dass Dinge schief gehen. Worte haben eine Wirkung und schaffen wie ein Raum, in dem wir uns dann bewegen. Wir sagen ja auch, es gibt einen Raum des Vertrauens. Wodurch entsteht der Raum des Vertrauens? Durch Menschen, die dort Worte sagen, die andere aufbauen, ermutigen, trösten, ja, Komplimente machen, die positive Seite unterstreichen. Und man merkt, in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft, kann ich so, wie ich bin, mit Unzulänglichkeiten auftauchen, sein, mich etwas trauen, mir wird nicht gleich der Kopf abgerissen, hier werde ich nicht fertig gemacht, hier bin ich angenommen. Ein Raum des Vertrauens, den wir spüren. Paulus sagt, so ermahne ich euch denn und beschwöre euch im Raum des Herrn, im Wirkraum, im Lebensraum, im Herrschaftsraum unseres Herrn Jesus Christus. Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die Gott glauben, Menschen, die auf der Spur sind mit Gott, in der Nachfolge mit ihm unterwegs sind, sind sozusagen in einem bestimmten Raum um sie herum unterwegs. So wie könnten wir uns das vorstellen, vielleicht in einem anderen Vergleich, Menschen, die zu einer anderen Nation gehören und als Angestellte, als der Botschaft oder als Botschafter in fremden Ländern leben, sie sind nicht dem Gesetz dieses Landes unterstellt. Sie sind sozusagen zwar in diesem Land, sie leben dort in diesem Land, sie arbeiten in diesem Land, sie essen in diesem Land, sie begegnen Menschen in diesem Land, aber die Gesetze, die sie bestimmen, der Raum, der um sie ist, ist eigentlich immer der Raum ihrer Heimat. Das ist interessant. Das wird auch noch weitestgehend respektiert, dass zum Beispiel die Botschaftsgelände nicht von den Ordnungskräften des eigenen Landes betreten werden dürfen. Die Botschaftsgelände sind sozusagen Ausland. Als Nachfolger Jesu sind wir in diesem Raum der Autorität, in diesem Raum der Botschafter Christi, in diesem Raum Gottes unterwegs. Und was Paulus jetzt hier sagt, ist, wenn ihr als Menschen mit Gott unterwegs seid, dann denkt an Folgendes. Inmitten dieser Gesellschaft, wo ihr lebt, lebt nicht mehr so, wie es die Menschen um sich oder um euch herum tun. Wandelt nicht mehr so, wie die Heiden in ihrem verdrehten Sinn, in ihrem verdunkelten Sinn, in ihrem abgestumpften Sinn. Das griechische Wort ist da schillernd. Sinnentleerung, abgestumpft, verdreht, verkehrt. Paulus spricht also hier auch diese Spannung an, dass er sagt, ihr gehört in eine andere Lebenswirklichkeit, ihr gehört Gott. Gott ist euer Herr. Und wenn ihr als Menschen Jesus Christus nachfolgt, dann ist Jesus Christus euer Herr. Und diese Lebenskultur auch des Alten Testamentes gilt. Ihr sollt nicht so leben wie die Leute um euch herum. Nun sind wir ja nicht in der Migrationssituation, dass wir sagen, wir sind jetzt beispielsweise alle ausgewandert und leben in Nigeria. Oder wir sind alle ausgewandert und leben jetzt beispielsweise in Südamerika, einem Land mit fremder Sprache und fremder Kultur. Wir leben ja hier in Deutschland und Paulus macht auch für uns eben deutlich, in dem Land, in dem ihr seid, ohne jetzt, dass ihr ausgewandert werdet oder dergleichen, in dem Land, in dem ihr seid, sollt ihr nicht so leben, wie es die Menschen um euch herum tun. Denn die Art und Weise, wie sie leben, so beschreibt er es nachher, sie sind in ihrem Denken verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet. Und das stimmt. Es gibt wunderbare Geschichten und Beweise dafür, wie wenig sozusagen moderne Zeitgenossen in Deutschland und auch in unseren umgrenzenden Staaten herum, wie wenig Evangelium bekannt ist, wie wenig Leute von Gott wissen. Es gibt Kinder in Ostdeutschland, die haben noch nie etwas überhaupt davon gehört, was ein Gott sein soll. Was ist denn das, Gott? Wirklichkeit von heute. Menschen haben in ihrer Ausrichtung schon lange nicht mehr vor Augen, was Gottes Wunsch und Gottes Wille für uns ist. Und wenn sie es wissen, dann ist es für sie niemals verbindlich. Das ist interessant. Viele Menschen wissen, wie Christen leben sollen. Die Diskussion ist ja gerade rauf und runter, wie man als Bischof leben soll. Das Interessante ist, also ich habe diese Tage mal so nebenbei im Radio gehört, da hat sich eine Moderatorin unendlich aufgeregt über die Bezüge und was sie kriegen und wer das eigentlich alles zahlt und warum die Geld kriegen und hast du nicht gesehen. Und da habe ich so gedacht, und sie wollte unbedingt Transparenz in den Einkommens- und Finanzstrukturen der Kirche. Und ich habe so gedacht, ob sie auch so reden würde, wenn ich anriefe und frage, wie viel sie für eine Sendung bekommt, wo sie so viel hohlen Mist erzählt. Und wer das eigentlich bezahlt? Von welchen Steuergeldern sie eigentlich jedes Monatsende ihr Gehalt bezieht? Würde sie das auch veröffentlichen? Ihre Nebeneinkünfte offenlegen? Und sich dann dem Urteil der Allgemeinheit stellen, ob für dieses Geschwafel das Gehalt zu hoch oder zu niedrig ist? Wahrscheinlich nicht. Es ist so trefflich, über andere zu reden. Man weiß, was die Christen sollen, das wissen sie. Aber sie sind den Maßstäben Gottes entfremdet. Warum? Weil eben Gott mit dem, was sie von Gott wissen, was sie sogar richtigerweise wissen, auf jeden Fall für sich selber nicht verbindlich leben wollen. Dann müsste man nachdenken. Dann müsste man an manchen Stellen unangenehme Entscheidungen treffen. Das möchte man nicht. Und deshalb sagt Paulus, so sage ich denn, beschwöre euch, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann lebt nicht mehr so wie um euch herum, sondern lebt anders. Ja, wie denn? Ab Vers 20, kleiner Formulierung, ihr aber habt so etwas nicht von Jesus Christus gelernt. Ihr habt von ihm gehört, ihr seid in ihm belehrt worden, wie es in Jesus Wahrheit ist. Merken wir wieder, dieses In, dieser Raum. Dieser. Und nun sagt er, wenn das so ist, wenn ihr etwas gehört habt, wenn ihr etwas gelernt habt, wenn ihr etwas verstanden habt, dann sagt er, sollt ihr den ganzen alten Menschen ablegen, samt eures früheren Lebens, denn er richtet sich seiner trügerischen Lüste wegen zugrunde. Oh. Paulus würde das heute wahrscheinlich auch alles anders sagen, damit er besser verstanden wird. Aber wir mühen uns drum. Er macht deutlich, ihr sollt den alten Menschen ausziehen, das kriegen wir ja noch hin, so ein Jackett ausziehen, eine Jacke ausziehen. Das heißt, wir müssen etwas ablegen, ganz ablegen. Und dazu braucht es ja wohl diese Anstrengung zu sagen, worum geht es? Was ist es, was mir im Weg sperrig ist? Was ist es denn, was ich verändern soll und muss? Um welche Haltung geht es denn? Und dann sagt er, ihr sollt das alles ablegen, denn er richtet sich seiner trügerischen Lüste wegen zugrunde. Dieser alte Lebensstil hat eben Werte, die so tief in uns eingegraben sind, dass wir reflexartig nach ihnen handeln. Und an mancher Situationen, wo wir reflexartig reagieren, stoßen wir bewusst an eine Grenze, wo wir merken, eigentlich wollte Gott das anders. Eigentlich, oh, da war ich wieder so patzig. Da war ich wieder so, war mein Ton wieder so gemein oder irgendwie so. Ja, was es auch ist. Oder irgendwas war wieder, wo ich merke, ups, ah, da war es wieder. Und die Aufforderung des Paulus nun ist zu sagen, schau hin. Und jetzt, mit dem, was wir gesagt haben, was habt ihr gehört? Was habt ihr verstanden? Was habt ihr gelernt? Womit hängt es zusammen? Mit welchem alten Wert, mit welchem Ziel, mit welcher Wertevorstellung seid ihr hier unterwegs gewesen? Und womit und wodurch kannst du das ersetzen? Ey, hör mal, das ist ja richtig anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob ich das alleine kann. Ja, du kannst das vielleicht so schön sagen, aber wenn ich da, also ich, wenn ich das so sehe und so lese, auf die Ideen komme ich gar nicht. Ist doch nicht schlimm. Ich habe vieles andere, was ich durch andere lerne, und vielleicht ist es so, dieses Geheimnis des Evangeliums oder andersrum, das hat die Geheimnis von Gemeinde und Gemeinschaft, dass wir deshalb einander brauchen, weil jeder an unterschiedlichen Lebensstellen schon einmal solche Erfahrungen gemacht hat und wir damit eigentlich zur Hilfe werden können, wie das gelingt, so einen Wert zu ersetzen durch einen, der von Jesus Christus kommt. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass uns das am ehesten überzeugt, was bei anderen funktioniert. Und der postmoderne Mensch, also der Mensch von heute, fragt nicht mehr primär danach, ist das Wahrheit? Also als wir studiert haben, war das noch eine richtige Diskussion. Was ist Wahrheit? Was ist die wahre biblische Haltung beim Gebet? Hände heben, Hände falten, Hände aneinanderlegen. Sitzend oder stehend, kniend oder auf den Boden geworfen. Wie macht man das richtig? Und heute würde man eher sagen, ha, wenn es funktioniert, ist egal. Du kannst mir ja später sagen, was die Bibel dazu sagt. Ich finde, es funktioniert. Wir gehen eher von dem heute aus, was funktioniert, überzeugt. Das muss richtig sein. Kann rein, muss nicht sein. Paulus macht deutlich, ihr müsst hingucken. Und es heißt dann in Vers 23, erneuert euch vielmehr durch den Geist eures Denkens. Ihr braucht neue Werte, sagt er. Wenn Gott euer Herr ist, braucht es neue Ausrichtung. Ganz tief in euch braucht ihr neue Werte, die euer Denken bestimmen, damit ihr anders handeln könnt. Und das ist nicht nur geschehen oder im Sinne einer Gebetserhörung wird uns das geschenkt. Ihr Lieben, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Ein lebenslanges Lernen und Leben und auch Leiden an der eigenen Unzulänglichkeit, an den eigenen Grenzen. Aber das Schöne ist, keiner muss von uns an dieser Stelle sozusagen der 0815 Christ aus der Onkenstraße 3 werden. Weil Gott seine Werte und seine Ziele in jedem von uns in der Besonderheit seines Wesens realisiert und baut und verändert. Und wir behalten unsere volle Individualität, aber wir leben sie orientiert und geprägt von einem Gott, von einem Herrn, der uns die gleichen Maßgaben und Regeln und Worte gibt, die aber zu unterschiedlicher Zeit, in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlichen Menschen glaubwürdig im Heute gelebt werden. Und wo das geschieht, wird Evangelium attraktiv. Und wo das geschieht, gewinnt die Herrschaft Gottes, ist das Herrsein Gottes etwas, was an mich kommt, wie das gute Geschenk eines großen Freundes, der an meiner Seite steht, mit mir durch mein Leben geht, mir Dinge sagt, die nicht in Ordnung sind, und mir hilft und Ermutigung gibt, dass es gelingt, was ich gerne verändern will. Und auf diesem Weg mit diesem Herrn macht Nachfolge und Christsein Spaß. Und wenn ich anfange, in diesem Rahmen zu denken, wird auch mein Reden von diesem Herrn diese positiven, helleren Töne kriegen. Und vielleicht werde ich sogar entdecken, ist es dann für mich leichter, von meinem Glauben zu reden, weil er mir gut tut und weil ich dann zutiefst überzeugt bin, auch einem anderen gegenüber, was Besseres kann dir gar nicht passieren, als dass du dich mit mir einlässt auf diesen Gott, den ich schon kenne. Komm doch mal mit, mach dich auf. Damit auch du entdeckst, wenn Gott sich in deinem Leben vorstellt als ich bin der Herr, ich bin auch dein Gott, dein Leben neuen Kurs kriegt und eine Freude bekommt und eine Tiefe bekommt und einen neuen Start bekommt, neue Hoffnung erhält, wie du es dir vielleicht gewünscht hast, wie du es so noch nie geglaubt hast und noch nie gelebt hast. Amen.